Bibel oder Internetbibelschule, das Markus-Evangelium. Zuerst einmal ein paar allgemeine Sachen. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, das ist so die Botschaft. Und er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist die Zentralbotschaft. Wer war dieser Markus? Der Markus war der reiche Jüngling wahrscheinlich und ein gescheiter Mann. Er war der Dolmetscher von Petrus wahrscheinlich, denn er hat Lateinisch gesprochen, hat auch also übersetzt auch sehr gerne. Seine Dolmetschernatur kommt zum Tragen hier bei Markus. Er ist wahrscheinlich auch der Mann, der ein Wasser trug, den Abendmahlsaal vorbereitete. Und wo ist das der Saal, den ich vorbereitet habe für dich oder für das Mahl? Er ist auch der Jüngling, der nackt davongelaufen ist. War wahrscheinlich einer von den 70 Jünger Jesu. Er ist kein Apostel gewesen, aber er kannte Jesus und hat mit Jesus sehr viel zu tun gehabt. Es ist die Geschichte, wo der junge Mann zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann halte die Gebote. Und vor allem in seinem Elternhaus fand die erste Gemeinde eine Zufluchtsstätte. Also deshalb ist Markus-Evangelium auch das älteste Evangelium, sehr ursprünglich, sehr authentisch. Und was du im Markus-Evangelium liest, ist alles mehr oder weniger von Petrus überliefert, weil er sehr viel Petrus seine Geschichten erzählt. War aber natürlich auch mit Paulus zusammen. Ihr wisst ja, diesen Knatsch, den die da hatten mal. Das ist dieser Markus, derselbe, dem die Berge zu hoch wurden, der Stress zu schnell ging und zu schnell und so weiter. Aber wir sehen der Geist und die Tendenz von Paulus, also offen für Weltmission. Dieser Geist ist auch bei Markus sehr stark zu finden. Also es färbt ab. Wenn du mit einem Pastor lange zusammen bist, es färbt ab. Also lange mit Petrus zusammen, es färbt ab. Lange mit Paulus zusammen, so lange war das nicht. Aber trotzdem, die ganzen Vorgänge, die ganzen Geschichten und so weiter, das färbt ab. So das Mission und so weiter. Markus ist sehr einfach. Ist an die Heiden auch geschrieben. Vor allem an die Römer, wurde in Rom auch geschrieben. Und die Geschichte von diesem jungen Mann hier, von diesem reichen Jüngling, es ist also seine Geschichte. Versteckt, wird nicht mit Namen erwähnt, ist auch nicht nötig. Aber es war. Der hat hingeführt. Und in diesem Haus von Markus, da wurde der Heilige Geist ausgegossen, da trafen sich die Christen später, auch als Petrus im Gefängnis war. Auch das alles passierte da. Das Thema des Markus-Evangeliums ist der gekreuzigte Gottessohn, die Offenbarung des gekreuzigten Gottessohnes. Das ist die große Botschaft, Sohn Gottes. Das Ziel des Markus-Evangeliums ist, das Ärgernis des Kreuzes zu erklären. Warum ärgern sich die Leute so am Kreuz? Warum verstehen sie das Kreuz nicht? Er hat selber wahrscheinlich das Kreuz nicht richtig verstanden, weil Probleme gemacht hat. Und immer wieder die Frage des Kreuzes, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dann, Markus hat ganz stark den Titel des Menschensohnes, Jesus Menschensohn, Jesus als Mensch. Immer wieder als Mensch, die menschliche Seite Jesu, mit Vollmacht natürlich, aber die menschliche Seite. Stellt die Taten Jesu sehr stark im Vordergrund, weniger die Lehren. Wir haben keine Lehren wie Matthäus Evangelium. Also wir werden Matthäus-Evangelium, die großen Lehren, Bergprediger etc. Nein, das zwei, drei Lehren, wo er behandelte Geschichten, aber mehr die Wunder Jesu. 18 Wunder berichtet Markus, erzählt uns von 18 Wundern in seinem Evangelium. Und dann nur 4 Gleichnisse und dann ein paar große Reden, aber nicht mehr. Die meisten Lehren, die er hat schon Lehren drin, aber diese Lehren sind alle durch Auseinandersetzung. Mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, die Streitgespräche. Also was die da in den Streitgesprächen, hätten wir die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht, wir würden so wenig von Jesus wissen. Aber ständig, dass man sich mit denen auseinandersetzen muss. Deshalb, du musst keine Angst haben mit Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungen, die Diskussionen sind so wichtig. Und Jesus ist in Diskussion mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dann erzählt er so schnell ein Gleichnis, ein Beispiel, ein Bild. So, das ist Markus, hat sehr viel von Petrus übernommen, also Petrus kommt sehr glimpflich dort vor. Also selbst, also bei den anderen Evangelisten, wir wissen ganz genau, wer von wem was abgeschrieben oder wer ist eine Geschichte. Petrus ist dort sehr fein behandelt, er kann nicht über seinen Chef oder seinen Lehrer negativ schreiben, er schreibt immer positiv. Also, aber er war der Dolmetscher. Und die Geschichte, also manche Kirchenväter erzählen, wie Markus zusammengestanden ist oder entstanden ist. Er hat immer Petrus, die Predigten, übersetzt die Petrus. Du musst sehen, Übersetzer. Und dann war die Diskussion ja, Petrus, Märtyrum, ist verfolgt oder vielleicht lebt Petrus nicht mehr und so weiter. Kannst du noch einmal die Geschichten von Jesus aufschreiben, die Petrus erzählt hat? Du siehst also, so ist die Geschichte des Markus-Evangeliums entstanden. Kannst du erzählen? Und jetzt also diese Geschichten, die Petrus gebracht hat über Jesus, die schreibt er dann hier nieder. Natürlich, Petrus erzählt von seiner Seite, von seiner Warte. Es ist wichtig, dass wir das Evangelium so verstehen, der Heilige Geist hat schon gesorgt, was reinkommt und was nicht reinkommt. Das ist ganz wichtig, der Heilige Geist hat gesorgt, dass keine Dummheiten reinkommen. Wir haben ja auch Apokryphen, so verschiedene apokryphische Bücher, auch im Neuen Testament. So die Geschichte Jesu aus dem Mund des Petrus, aufgeschrieben von Markus. So, wenn du das wissen willst, ist es etwas so in dieser Art. Das Ziel des Markus-Evangelium ist, die göttliche Herrlichkeit und die Größe der Person Jesu hervorzustellen. Jesus kann alles. Jesus hat Macht. Und Jesus wird als Diener beschrieben, wer sich erniedrigt, aber jedoch von Gott bestätigt, beglaubigt wird und vor allem im Kampf gegen die Dämonen, die finsteren Mächte. Und bevor die Menschen Jesus anerkennen, erkennen die Dämonen Jesus als den Herrn. Die Dämonen sagen, Sohn Gottes, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die unreinen Geister, die Dämonen, wissen mehr über Jesus Bescheid, als wir denken, als die Juden damals. Also Markus schreibt mit voller Lebendigkeit und Dynamik, das beschreibt das Leben Jesu. Er lässt also Jesus als Gott Mensch und Mensch Gott als Person erscheinen. Das Evangelium des Markus setzt sich mit dem Beweis, Jesus ist der verheißene Messias. Aber die Juden wollen es nicht glauben. Und vor allem im Kampf gegen die Dämonen, da stellt Jesus seine Macht hervor. Und das kommt zum Tragen. Es ist erstaunt, wie viel Dämonie damals gab. Fast alle waren besessen. Fast alle waren besessen. Heute ist auch nicht besser, aber so war es damals auf jeden Fall. Alle waren fast besessen irgendwo. Markus will seinen Lesern beweisen, dass der gekreuzigte und der Auferstandene immer der Sohn Gottes ist, immer noch derselbe. Dass die Stimme, die Taube, die da kommt vom Himmel, dann die Dämonen, dann die Jünger erkennen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also alles geschieht durch Offenbarung, durch übernatürliche Einwirkung. Bis hin zum Hauptmann am Kreuz, der dann diesen Dolch da sticht und prüft, ist er gestorben oder nicht. Und dass dieser sagt, das war wirklich Gottes Sohn. Und einer der ersten, der Christus bekennt als den Sohn Gottes, ist der Römer, dieser Hauptmann, der Jesus den letzten Todesstoß gibt. Jesus ist der Dienende und der Schlüsselvers und so weiter. Einer dieser Schlüsselverse ist Markus 10, Vers 45. Denn des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zur Bezahlung für viele. Deswegen ist er da. Er wird bestätigt als mächtig in Wort und Werk. Also was er tat, mit Würde und Autorität, ließ sich nie aus der Fassung bringen, das ist Jesus. So beschreibt Markus den Herrn Jesus. Es ist auch interessant, er lässt sich taufen, also die Taufe Jesu, auf die geht er auch kurz ein, die Vorbereitung des Dieners. Jesus erfüllt alle Gebote, alle Voraussetzungen der Mission, der Sendung, obwohl er kein Sünder ist. Er sagt, alle Gerechtigkeit gebührt, vor Gott erfüllt zu werden. Also er stellt sich unter dem Gesetz. Predigt die gleiche Predigt, die Johannes der Täufer gepredigt hat, tut Buße, also kehrt um. Buße als Umkehr. Und nachdem er getauft wurde, wird er vom Geist in die Wüste geführt. Und ich beschreibe, versuche das auch ein paar Gedanken so rüberzubringen, warum er in der Wüste geführt wurde. In der Wüste waren die Sündenböcke, der Asael. Und es gab zwei Böcke, die der Jude, der Priester, am hohe Priester am Versöhnungstag opferte. Eins wurde geschlachtet und eins wurde in die Wüste gejagt. Und deshalb war Jesus bei diesen wilden Eseln, wilden Tieren, den Sündenböcken. Die Eva ist schuld, die Schlange ist schuld, der Adam ist schuld. Das sind alles Schuld, alle diese Sündenböcke. Er identifiziert sich mit uns. Also Markus, wie gesagt, erzählt von den wilden Tieren. Und zwar die Wiederherstellung. Markus geht auf die Wiederherstellung ein. Die Wiederherstellung des Paradieses. Und wir wissen ja, Jesaja sagt, das Kind wird am Loch der Otter spielen. Also diese paradiesische Zustände. Das wird wiederhergestellt. Wir sehen also Jesus wieder nachher im Garten Gethsemane kämpft wieder. Der Garten spielt eine große Rolle. Paradies. Diese Wiederherstellung. So, der Dienst des Dieners wieder ist, wie er seine ersten Jünger beruft, wo die alle herkommen. Es wird vielleicht erstaunt, dass es sehr viel Verwandtschaft ist, wenn ihr beim Lukas studiert habt und aufgepasst habt. Die ersten zwei Jünger sind Verwandte Jesu, Neffen, also die Söhne des Zebedäus, sind alles Verwandte Jesu. Also du siehst, wie die Verwandtschaft eine große Rolle spielt im Dienst des Reiches Gottes. Wenn du gerettet wirst, wirst da auch deine Familie irgendwo mit involviert und mit hineingezogen im Dienst Jesu. Und wir sehen später auch, als das, ja, wir sehen ja bei den Aposteln mehr, auch bei Matthäus nachher, dass seine Brüder Gott dienen. Auch in der Apostelgeschichte, die Brüder Jesu. Jakobus war der Vorsteher der Gemeinde. Und also die anderen Geschwister, das waren Reiseevangelisten, die dann dienten, predigten über Jesus. So, wir sagen ja, die Familie. Die Familie ist bei Gott sehr wichtig. Er will das nicht nur, dass du gerettet wirst und Gott dienst, sondern dass deine Familie Gott dient. Die Dämonen wissen ganz genau, wer Jesus ist. Es ist interessant, wie die dann ihn bekennen. Du bist der Heilige Gottes. Also das ist verblüffend. Weißt du, oft ist es so, dass wenn Menschen, okkult belastete Menschen, die lästern Gott. Also das sieht man auch sehr oft in der Seelsorge. Und die fangen an, Gott zu lästern, weil sie genau wissen, besessene Menschen wissen, wer Gott wirklich ist, wer Jesus wirklich ist, wer der Heilige Geist wirklich ist. Die Dämonen erkennen, wer Jesus ist. Das sind Männer des lebendigen Gottes. Du siehst das ja beim Paulus auch später in Philippi. Die müsst ihr hören. Die wissen ganz genau, wer rein und wer nicht rein ist. Also Besessenheit war ein Stück Volksreligion damals, heutzutage auch, wenn du Voodoo-Zauber und all diesen ganzen Hokuspokus-Esoterik, New Age anguckst, genau das Gleiche. Und die Menschen brauchen so viel Befreiung. Vom Markus-Evangelium siehst du, wie nötig die Befreiung ist. Und wenn jemand sagt, Befreiungsdienst ist nicht angebracht, Befreiungsdienst ist heute nötiger denn je. Die Menschen müssen nicht nur von ihren Sünden befreit werden, sondern auch von den Geistern, mit denen sie sich eingelassen haben, mit denen sie konfrontiert worden sind. Die Geister, die sie riefen und nicht mehr loswerden. Und vor allem ganz besonders schlimm ist es bei bekehrten, frisch bekehrten Menschen, die nicht erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn das Haus leer wird oder bleibt, dann kommen sieben andere Geister, die schlimmer ist wie er selbst. Vor allem Neubekehrte, die nicht sofort Wassertaufe, Geistestaufe erleben und Fülle im Heiligen Geist nicht erleben, die werden so belastet, die fallen vom Glauben alle ab. Denn diese sieben anderen Geister, die kommen und versuchen das Haus zu stürmen und machen ihn fix und fertig, welcher Art auch immer. So, Menschen brauchen Befreiung. Wir haben ja im Lukas-Evangelium auch gemerkt, weißt du, wenn ich das Evangelium sage, wir können nicht an einer Sache stehen bleiben. Deshalb nehme ich auch jetzt Bibelverse von Johannes und Markus und Matthäus und Lukas und so weiter, weil das alles zusammengehört. Um das Bild Jesu richtig zu erkennen, du musst alle Evangelisten nehmen. Aber beim Lukas sehen wir, da ist zum Beispiel die Maria Magdalena, die bleibt bei Jesus, bei ihr sind sieben Teufel ausgetrieben worden. Und das sind nicht sieben Teufel auf einmal ausgetrieben worden, sondern wenn du aufmerksam studierst die Bibel, Jesus musste siebenmal Teufel austreiben bei der Maria Magdalena, weil die damit nicht fertig geworden ist. Da war eine Sache bereinigt, aber da waren noch ein paar andere Sachen. Und nachdem die paar anderen Sachen bereinigt wurden, da ist immer noch was gekommen. Wie bei einer Zwiebel, Stück für Stück diese Geister entfernt. Und deshalb heißt es, und manche Frauen blieben extra bei Jesus, denn sie wussten, wir brauchen noch mehr Befreiung. Wir brauchen noch mehr Befreiung. Alle Evangelisten haben eine gemeinsame Botschaft, das ist der Sieg Jesu. Dann bei Markus stellen wir fest, dass Jesus im Haus von Petrus wohnte. Petrus muss so ein Genossenschaftsboss gewesen sein, Kleingärtnerverein oder Fischerverein, also der Boss gewesen sein. Er war älter wie Jesus. Deshalb konnte auch Petrus zu Jesus sagen, Herr, das widerfahre dir nicht, weil er etwas älter war als Jesus. Und verheiratet war er auch noch dazu. Also er hat ein bisschen mehr Erfahrung gehabt und versucht, Jesus zu ermahnen. Aber Jesus braucht keine menschliche Ermahnung. Er war der Sohn Gottes. Dann diese Gesamthaltung des Dieners, wenn du dann weiterschaust, Seite 11. Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Jesus hat niemand geheilt, wenn er nicht vorher Sünden vergeben hat. Die Heilung ist für die Katz, wenn nicht Sündenvergebung passiert. Deshalb war entweder vorher oder nachher immer Sündenvergebung das Thema. Ohne Sündenvergebung keine Heilung. Und dann gab es diese Auseinandersetzung, wer kann die Sünden vergeben? Nur Gott. Aber Jesus war Gott. Deshalb, er konnte Sünden vergeben. Er hat das Recht gehabt, Sündenvergebung auszusprechen. Die Schriftgelehrten, das waren Gelehrte, also die sich mit der Tora, mit dem Gesetz sich auseinandersetzen, praktisch die Juristen, die so genau auf das I-Pünktchen achten, dass die Schrift auch sauber abgeschrieben war. Und die haben Jesus immer Vorhaltung gemacht, wer kann Sünden vergeben? Die kannten die Schrift dem Buchstaben nach, aber nicht dem Geist nach. Die Schriftgelehrten, da ist diese große Auseinandersetzung. Da haben immer Jesus gesagt, das ist nicht biblisch, so wie heute manche. Das ist doch nicht biblisch. Aber Jesus sagt, ich bin die Bibel selbst. Ich bin die Offenbarung selbst. Ich bin Gott selbst. Und dann kamen sie mit allen möglichen Gedanken und so weiter. Wir haben hier verschiedene Beispiele, wie die Schriftgelehrten arbeiteten. Weißt du, in der Bibel war es, Jesus lehrte seine Jünger, learning by doing. Während sie gingen, hat er was gelehrt. Die sind hungrig gewesen, haben Ehren ausgerauft, am Sabbat noch dazu. Und dann gab es schon ein Thema. Warum raufen deine Jünger am Sabbat die Ehren vom Herrgotts Garten? Und so weiter, diese Diskussion auf Seite 11 und die Auslegung dazu, das liest ihr nachher alles so. Dann den Zehnten, weil die Juden wollten ganz genau, sogar jeden Kümmelkorn haben sie verzehntet. Also wenn sie auf dem Markt gekauft haben, ein Kümmel, ist das auch schon verzehntet worden. Und weil es nicht verzehntet war, haben sie nochmals verzehntet. Weißt du, es wäre genauso, du nimmst etwas in Empfang, haben die Leute schon dafür den Zehnten gezahlt? Wenn sie den Zehnten noch nicht gezahlt haben, dann zahlst du Nachträge für die Sache, was du jetzt gekauft hast, den Zehnten. Also das waren so extrem verzehntet. Ist der Zehnte schon verzehntet, dein Kümmel? Also so genau und so penibel. Die haben versucht, für alles ein Gesetz zu entwickeln. Genauso wie die Auspeitschung. Statt 40 Schläge, die man geben sollte, haben sie 39 gemacht. Vielleicht kann der sich gerade verzählt haben. Zack, zack, zack. Und nicht genau mitgerechnet. Deshalb lieber eins weniger als eins zu viel. Nur 40 Schläge sollte man geben. Also sie ist also immer wieder so pingelig. So auf dem Buchstaben genau. Wir könnten noch was falsch machen. Deshalb lieber mehr oder lieber weniger. Lieber mehr Zehnten geben als zu wenig. Also dieses Dogmatische, diese Aufsätze der Ältesten. Ich habe ein Thema. Ich möchte euch von gesetzlicher Dogmatismus befreien anhand vom Wort Gottes. Wenn ihr die Bibel aufmerksam liest, dann werdet ihr befreit vom Judaismus, werdet ihr befreit vom Dogmatismus, werdet ihr befreit vom Katholizismus, werdet ihr befreit von mittelalterlichem Denken. So, das hilft euch zu verstehen. Weißt du, die Bibel ist so schön und so herrlich, so befreiend. Befreit uns von aller Verklemmung. Ist das jetzt genau verzehntet? Weißt du, dieses Pingelige. Gott ist größer als unser Gewissen. Und wenn Gott uns nicht verklagt, dann soll unser Gewissen Pucken runterrutschen. Steht in der Bibel. Mal in meinen Worten. Gott ist größer als unser Gewissen. Dann, Jesus ist der Bräutigam. Und solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefasst. Wer ist die Braut? Die meisten Christen denken nicht viel. Die übernehmen irgendwelches Blabla. Wer ist die Braut? Manche Leute sagen, die Gemeinde wäre die Braut, aber die Gemeinde ist nicht die Braut. Wenn du aufmerksam die Bibel studierst, ich gehe darauf ein, die Tochter Sion, Israel ist die Braut. Weißt du, Israel hat in der Erlösung einen Platz. Die meisten Leute, die geben da Israel so große Höhenpunkt. Zionismus ist dann das letzte Ergebnis, politischer Zionismus, aber das ist die Katastrophe. Total ungöttlich und ungeistlich. Israel ist die Braut des Herrn und Jesus ist der Bräutigam, kam für den Israel. Ich bin nur gesandt zum Hause Israel und sonst nichts. Doch der Zion geht wie in roter Farben durch die Bibel. Und dann kommt das neue Jerusalem mit der Offenbarung vom Himmel, geschmückt wie eine Braut. Das ist Israel. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Wir sind Glieder am Leib Jesu. Er ist das Haupt. Wir sind nicht die Braut. Und wer daran denkt, das hat nicht die Bibel aufmerksam studiert. Jesus geht neue Wege. Er setzt sich immer wieder mit den Schriftgelehrten auseinander über das Gesetz, den Sabbat. Ich gehe auf den Sabbat auch ein. Was ist der Sabbat wirklich, der Adventisten hier? Also, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mit Adventisten mich genug auseinandergesetzt. Jesus brach nicht den Sabbat, weil es gar keinen Sabbat gab. Weil Gott ruhte nicht von seinen Werken. Wir lesen zwar, Gott schuf in 6 Tagen die Erde und am 7. Tag ruhte, aber das Werk Gottes war noch nicht vollendet. Die Erlösung hat noch nicht stattgefunden. Erst durch die Erlösung hat der Sabbat stattgefunden. Und im Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden, also Sabbat permanent. Also ihr werdet über Sabbat, die ganzen Sabbatstreitigkeiten, Seite 13, der 7. Tag, was es ist. Und dann, weil die Juden Sabbat nicht gehalten hatten, angeblich in die Gefangenschaft kamen, Verbannung nach Babylon und so weiter, jetzt haben sie den Sabbat gehalten. Also was ist Sabbat? Achtet darauf, auf diese Fragen, diese Sabbatruhe. Wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr gegen die ganzen Adventisten, was die alles erzählen über Sabbat, könnt sagen, Leute, ihr habt keine Ahnung, ihr redet dummes Zeug. Sabbat ist Frieden mit Gott, in die Ruhe Gottes eingegangen sein und so weiter. Und Jesus legt Sabbat aus. Und Jesus hat ganz bewusst am Sabbat geheilt oder Ehren raufen lassen oder dies gemacht und so weiter. Und den Juden so einen Strich durch die Rechnung, den Sabbatisten, so einen Strich durch die Rechnung gezogen. Diese Sabbatruhe für Mensch und Tier. Stellen wir vor, was dafür alles so ist. Jesus war sehr provokativ. In den Evangelien gibt es also 7 Sabbatheilungen, also ganz bewusst 7, das ist göttliche Zahl. Er heilt ganz bewusst 7-mal verschiedene Heilungen, zahlreiche Sabbatheilungen werden in den Evangelien noch zusätzlich erzählt. Also er provoziert die Juden ganz bewusst und sagt, Juden, was ihr mit eurem Sabbat habt, ist alles Unsinn. Dann die Berufung der Jünger. Ein rätselhafter Name, Petrus, du bist Kephas, obwohl er Simon heißt. Also Petrus wird einen Namen gegeben. Warum? Auch gehe ich darauf ein. Dann die Auseinandersetzung, echte und falsche Jünger. Wer ist ein echter Jünger, wer ist ein falscher Jünger? Dann die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Das ist Markus, typisch Markus. Und natürlich den Juden wieder zugelastet, weil sie Jesus nicht anerkannt haben. Und da gibt es keine Gnade, wenn die den Heiligen Geist lästern, die wissen es, aber die tun das bewusst. Und alles, was du bewusst tust, nachdem du die Überzeugung bekommen hast, das wird zur Sünde. Dann verschiedene Wunder. Ich überfliege nur, ich will nur euch zeigen, was alles drin ist. Dann ein Problem, was viele Leute nicht verstehen, die Befreiung des Gadareners. Jesus ist nur einmal rübergefahren auf die andere Seite vom See Genezareth und befreit diesen Gadarener. Und dann werden 2000 Schweine in den Abgrund gestürzt und vernichtet. Jesus ist Gott, ist Schöpfer, alle Tiere geschaffen. Und Jesus hat eine Liebe für die Tiere, auch für Schwein. Was kann ein Schwein sein, dass es Schwein ist? Und auch Schweine sind Geschöpfe Gottes. Verstehst du? Und das wäre jetzt ein Frevel, wenn Gott selber, Jesus selbst, die Schweine vernichtet und erlaubt, dass ihn die unschuldigen Schweine, auch wenn es Schweine sind, Dämonen fahren lässt und dann sie in den Abgrund stößt. Das ist unverantwortlich für Gott, für Jesus. Ein Thema, das mich beschäftigt hat viele Jahre, bis ich selbst eine Antwort gefunden habe. Und diese Antwort gebe ich weiter, dass es dir hilft. Weißt du, ich versuche da ein praktisches Beispiel zu nehmen. Wenn bei uns sich ein Esoteriker bekehrt, ein Zauberer, Pornoladenbesitzer oder irgendetwas so dergleichen. Wenn er sich bekehrt, weißt du, was er macht? Er schmeißt alles raus. Wir haben das in Ephesus, ein Beispiel. In Ephesus bekehrten sich die Christen und haben die Zauberbücher verbrannt. Einen ganzen Stapel und diese Zauberbücher verbrannt. Und das Gleiche passierte jetzt am Garda. Der Mann war ja Schweinehirte, Großgrundbesitzer, 2000 Schweine hatte er gehabt. Der sagte, Herr, wenn du mir hilfst, und Schweine zu züchten ist für Juden ein Frevel, Unrecht. Wenn du mich frei machst, Jesus, wenn du mich heilst, ich will mit der Schweinerei nichts mehr zu tun haben. Er war, der seine Schweine hinunterstürzte. Und ich kann mit meinen Schweinen machen, was ich will. Ich kann sie schlachten und zu Konserven machen, oder ich kann den runterschicken in den Abgrund, macht, liebe Schweine, was ihr wollt jetzt. Verstehst? Ich kann. Oder wie bei dir, die Sachen weggeworfen, verstehst du, und dann stellst du es hin, und dann kommt ein Dieb und nimmt es mit. Das ist eine gute Sache, wie man befreit wird. Oder andere, wir haben hier Geschwister, die haben containerweise okkulte Literatur in den Müll abgegeben, das war ihre Sache. Da sind die ganzen Dämonen rausgetrieben, fortgejagt worden. So passiert es. Weißt du, wir müssen sehr nüchtern und sachlich ans Wort Gottes hereingehen und nicht denken, dass Jesus hat die armen Schweine versaut, indem er Dämonen in sie schickte, oder einen Hund oder eine Katze oder einen Baum oder sonst was. Was ist passiert? Ich denke nur an die Geschichte. Zachäus sagt, Herr, und so ich jemanden betrogen habe, gebe ich zurück. Auch das Gleiche, nichts anderes. Ich bringe das alles in Ordnung. Bezahl die Rechnungen, etc. Also, das ist eine ganz normale Sache. Lasst uns auch, obwohl wir geistlich sind, lasst uns nicht supergeistlich werden. Lasst uns immer auf dem Teppich bleiben. Wie war das wirklich? So, Jesus ist der Herr über Krankheiten und Tod. Und Jesus lässt sich manchmal unterbrechen. Jesus lässt sich nicht manipulieren. Er geht, wann er gehen will, und er kommt, wann er kommen will. Das kommt aus Markus. Also er ist Herr über seine Zeit. Eure Zeit ist immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist interessant, wie Jesus arbeitet. Jesus macht keine Schauwunder. Auch sehr wichtig. Schauheilungen, Schaubefreiungen, Schauauferweckungen. Bei den vielen Auferweckungen, was wir hier in der Bibel sehen und begegnen, er schickt alle raus. Und bleibt nur mit dem Kranken und dem Toten zusammen. Dann nimmt er manchmal ein Befehlswort. Markus nimmt dieses Wort natürlich literarisch auf, wie es ist. Wir fragen uns, warum das Wort. Aber oft sind Geister durch Zauberei reingekommen oder Tod durch Zauberei. Und er nennt das in Chaldäisch oder Aramäisch oder welcher Sprache auch immer, Lateinisch. Wenn der Arzt sich unterhält, unterhält er sich Lateinisch. So. Und so weiter. Gibt einen Namen, damit du nicht verstehst. Und vieles ist so verdeckt, verschlüsselt. Und hier sagt Jesus da wie Talitha Kumi oder Ephata, heb dich weg. Fremdsprachige Formeln verwendet er. Manchmal legt er Hände auf und heilt sie. Und dann schickt er seine Jünger raus, er gab ihnen Vollmacht und sie sollten die Kranken mit Öl salben. Also das ist typisch, wie Jesus ausschickt. Und du solltest auch keine Hemmungen haben, Kranke mit Öl zu salben und sie zu segnen. Die Jünger kommen zurück, sind verblüfft und sagen, guck, bei uns sind sogar die Dämonen untertan. Obwohl es nicht immer, wir haben einen Fall, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das ist auch ein Fall, manchmal sind wir ohnmächtig und nicht in der Lage, aus welchen Gründen. Und ich möchte vielleicht sagen, nicht immer haben wir Autorität. Wir müssen auch in der unsichtbaren Welt, ist eine Hierarchie. Je nachdem, wo du stehst. Wenn du ein kleiner Christ bist, du kannst nur mit kleinen Teufel dich anlegen. Versuch nicht mit Superteufel dich anzulegen. Bist nicht dem gewachsen, der wird dich fertig machen. Wer bist du? Ich denke nur an die Geschichte, Apostelgeschichte, hier mit Petrus und Simon den Zauberer. Philippus hat nichts unternommen gegen Simon den Zauberer. Der hielt sich zur Gemeinde, den hat er sogar getauft. Manche Leute sind entsetzt, wie kannst du den taufen? Aber Philippus hat ihn getauft und er hielt sich zur Gemeinde und die Leute glaubten, das ist Kraft Gottes, was der macht, wie der betet, in so einer Vollmacht. Bis dann Petrus kommt, der in der geistigen Welt, in der Hierarchie Gottes, irgendwo oben war als Patriarch und er sagt, du Schalk da. Also siehst, nimm nicht Kampf und ich warne jeden, übernimm dich nicht. Wenn du nicht gewachsen bist, dann lass jemand anders. Dann ruf den Ältesten, dann ruf einen Pastor, dann ruf, was weiß ich, den Papst womöglich. Also mir ist es egal, wen du rufst. Aber du solltest wissen, bin ich der Sache gewachsen und nicht gewachsen? Viele sind nicht der Sache gewachsen. Weißt du, du brauchst Reife, du brauchst Gnade, sehr viel Gnade von Gott. Also prüfe die Geister und dann sag, lieber, du lässt wachsen, wartest, bis Petrus kommt. Also ich will euch nicht, dass zu viel, das könnt ihr ja lesen. Ich habe hier noch ein paar Sachen angekreuzt, was mir wichtig war. Der Esel, der auf dem Jesus geritten ist, auf dem Weg nach Jerusalem, Seite 24, wenn ihr wollt. Der Esel beim Einzug in Jerusalem. Es sind manchmal Fragen und ich habe mit versucht, die Fragen aufzugreifen, die man sonst hat. Wo kommt der Esel her? Was ist das für ein Esel? Und warum gerade der Esel? Und warum steht sogar, warum wird der Esel in der Bibel beschrieben oder erwähnt? Warum ist der Esel so wichtig? Dieser Esel ist wahrscheinlich ein Esel zur Steinigung freigegeben. Der Herr bedarf seiner. Lies das Material durch. Also ein Esel wahrscheinlich, der entweder dass ein Mensch sich an ihm sexuell vergangen hat, der sollte gesteinigt werden. Der Mensch ist wahrscheinlich schon vorher gesteinigt. Jetzt stehen die Priester da und oder die Rabbiner, Schriftgelehrten. Was machen wir mit dem Esel jetzt? In dem Dorf, die diskutieren über den Esel. Was machen wir mit den Eseln? Und zwar, der Esel wäre nicht das Schlimme dabei. Da ist noch ein Fohlen. Denn man sollte die Mutter nicht töten. Von dem Tier. Also, da sind die Leute schuldig geworden, aber da ist noch der Esel unschuldig. Was machen wir mit dem Fohlen? Da ist eine Diskussion und Jesus hat es im Geist erfahren, gewusst, und dann sagt er, geht hin, dort ist ein Esel angebunden, löst, und wenn ihr fragt, was passiert da, der Herr bedarf sein. Da war eine Diskussion, da waren Schriftgelehrte da, die wurden angesprochen, Jesus wusste, die werden den Esel nicht so freiwillig geben. Aber das war eine gute Lösung, dass da jemand kam und sagt, der Herr bedarf seiner. Du siehst, die erste Erlösung, die stattfand eigentlich, war die Erlösung des Esels. Jesus bei den Tieren. Das ist wie ein roter Faden geht durch das Markus-Evangelium. Also Markus ist so ein Mensch, der sich sehr mit Tieren abgibt. Vielleicht hat er Hund oder Katze gehabt oder Kanarienvogel. Irgendwas. Also er liebte die Tiere und erwähnt also als erste Erlösung des Herrn, dass dieser Esel, man muss vorstellen, wie dieser Esel sich gefühlt hat. Auf mich reitet der Heiland, der Erlöser. Die Leute legen Teppiche aus und Kleider raus und die winken damit, diese Wedeln. Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn und so weiter. Und der Esel stolziert da. Eigentlich soll er gesteinigt werden. Das ist ein Bild auf die Erlösung. Die ganze Schöpfung wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Das ist hier buchstäblich. Dann die Tempelreinigung, die Geldwechsler. Es gab drei verschiedene Arten von Münzen damals in der Zeit Jesu und man durfte nicht die Kaisermünze verwenden, wo das Bild des Kaisers ist. Da kommt nämlich Götzendienst in den Tempel hinein. Da muss also eine koschere, saubere Münze sein und die Münze des Tempels. Steuerfrage, das war auch die Frage, dass Jesus gekreuzigt wurde deswegen. Wir haben gehört, er hatte gesagt, dem Kaiser soll man keine Steuer zahlen. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott ist. Dann über die Ehe, die Familie, ganz dumme Frage, da ist eine Frau, die hat 7 Männer gehabt, also Brüder, also so Vetter-Ehe, so also, und keine Kinder. Wem wird die Frau gehören? Ich muss vorstellen, 7-mal verheiratet. Wem wird die Frau in der Ewigkeit gehören? Gute Frage, wenn du 7-mal verheiratet warst. Und ein Gedanke ist so wichtig für mich. Die Ehe ist nur für die gegenwärtige Weltordnung, nicht für die andere Weltordnung. Und wir sprechen, bis dass der Tod euch scheidet. Und dann ist es zu Ende. Nur ein Gedanke über die Ehe halt. Was ist die Ehe? Ist nur für diese Weltordnung, damit die Welt nicht menschenleer wird, sich die Menschen vermehren. Ist der Gedanke Gottes halt fruchtbar und mehret. Deshalb hat Gott die Ehe geschaffen. In der anderen Weltordnung, sagt Jesus, da werden sie alle Engel gleich sein. Da wird nicht mehr Mann und Frau sein. Und wem gehört jetzt die Frau? Also du siehst, diese spitzfindigen Fragen helfen, Jesus die Antwort zu geben, diese Fragen, die Menschen rumtreiben. Wem wird sie gehören? Jesus belehrt die Pharisäer oder die Sadduzäer, täuscht euch nicht. Die leugnen der Auferstehung, haben geleugnet. Dann in Markus 13 sind einige Zukunftsreden Jesu. Jesus warnt vor Irrlehre, vor Verfolgung, vor Katastrophen. Die werden alle kommen. Er spricht von der großen Trübsal, Gräuel an heiliger Stätte, Tempelschändung. Das alles ist passiert noch 70 vor Christus, bevor das alles fiel. Diese Worte, also die gesprochen wurden, auch das Markus-Evangelium wurde noch vorher abgefasst. Dann über das Leiden Jesu auf Seite 26. Es gab damals in Israel zwei Kalender, den Sonnenkalender und den Mondkalender. Und beide haben nicht gestimmt. So und so, die sind nicht übereinander gestimmt, also Mond- und Sonnenkalender. Und wir wissen also, dass nach dem Exil, dass die Menschen von Babylon herkommend einen anderen Kalender hatten, als die Juden von Gott ursprünglich hatten. Und Salomo der Erste war, der die Zeit geändert hat, Tempeldienst, der hat den Priester Gottes umgebracht und töten lassen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kamen zwei Kalender. Und deshalb, wir finden, das passt nicht. Die Kreuzigung, später nachher beim Johannes werden wir noch deutlicher sehen, die Tage passen nicht. Mit dem Passa und dass der Vorhang im Tempel zerreißt und so weiter. Noch ehe der Priester das Opfer brachte nach dem Priesterkalender, ist das alles schon passiert nach dem Gotteskalender. Weil Gottes Uhren anders gehen. Sonnenkalender und also der Kalender der Rabbiner. Wann fängt das Jahr an und so weiter. Jesus wurde und ist auferstanden nach dem Sonnenkalender, nicht nach dem Mondkalender der Babylonier. Und nicht nach dem Priesterkalender, die in Jerusalem da hatten. Er hat sie dann nach dem nicht gerichtet. Markus geht in seinem ganzen Evangelium immer nach dem Sonnenkalender. Also Sabbat, wann ist Sabbat? Am ersten Tag der Woche, der Auferstehung. Jetzt noch vom Sonnenaufgang. Erwähnt immer wieder die Sonne. Ist sehr wichtig, damit wir das Heil auch richtig verstehen. Und deshalb der Sabbat, da geht auch der Sabbat. Wann fängt der Sabbat an? Der Sonnenkalender, nicht der Mondkalender. Dann das Abendmahl. Das Abendmahl ist etwas ganz was anderes als das Passamahl. Zwar es knüpft ein Passamahl an, aber es ist nicht das Passamahl. Eigentlich, wenn ich das Abendmahl sage, dann würde da kriegt der Jude Gänsehaut. Das ist Kannibalismus. Menschenfresserei. Verstehst du, das ist mein Blut. Das ist mein Fleisch. Das kannst du gar nicht vorstellen, dass das sein soll. Also es war ganz was anderes. Es ist nur bildlich gesprochen. Und Jesus hat sein Leib verausgabt, noch bevor die Leute sich an ihm vergreifen konnten. Dann im Garten geht's, im Paradies hat es angefangen, der Sündenfall im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, ja, Vater, ich gehe, Gethsemane. Dann die Verhaftung, dann der Hahnenschrei, dass der Gockel dort schreit. Ich habe euch gesagt, der Hohepriester, der hatte Hühner gehalten, war ein Frevel. Der Hohepriester durfte kein Tier, was nicht, Hühner waren nicht rein, wurden nicht zugelassen fürs Opfer, also waren nicht heilige Tiere, wie Taube und so weiter. Und er hielt, denn der Gockel muss ja irgendwo herkommen, und er war nebenan irgendwo im Gehöft, und der Hahn schrie, und Petrus verleugnet seinen Herrn, dass dieser Hahn schreit. Wir würden sagen, Petrus, du bist schuld. Nein, dieser Hahn offenbart etwas. Der hohe Priester Kaiphas ist ein Götzendiener. Der duldet Frevel in Israel. Das darf er gar nicht. Er darf keine unreinen Tiere in seinem Gehöft halten oder in seiner unmittelbaren Nähe und sogar an heiliger Stätte. Tempel und so weiter, Jerusalem war eine heilige Stadt. Und da hält der Kauz Tiere, die nicht rein sind. Und dann hat er noch etwas getan, der hohe Priester. Er zerreißt sein Kleid. Nach der Bibel hat er sein Amt zerstört. Der darf sein Unterhemd zerreißen, wenn er will. Aber er zerreißt sein Priestergewand, dass Gott heilig war. Und sein Amt war zerstört. Nicht nur, dass der Vorhang zerriss, sondern der Priester zerreißt sein Gewand. Der hohe Rat bespuckt dann Jesus und beleidigt Jesus nachher. Der hohe Rat, die Mitglieder. Es war nicht das gemeine Volk, was Jesus anspuckte. Es war der Hohe Rat, wenn du genau studierst. Also wie gesagt, der Kaiphas war sowieso, man hat das Grab von Kaiphas gefunden oder Gebeinhaus. Und das Interessante war, der Kaiphas hatte eine Fährmünze im Mund, was nur die Griechen hatten, Heiden. Und das war dem Juden verboten, eine Fährmünze, also Geldmünze im Mund zu haben, als Fahrgeld ins Jenseits. Und das hat, du siehst also, wie geistlich der Mann war. Und wie geistlich oder so ja scheinheilig die Hohepriester waren. Und deshalb musste Jesus das alles offenbaren oder wurde mit der Zeit alles auch alles offenbart, dass er also, dass sie den Gockel haben. Der Gockel ist nicht eigentlich, wir bedauern den Petrus, tut mir leid, der Mann. Das war mehr oder weniger eine Offenbarung, was am Priesterhof passiert. Der hält Hühner. Der darf es ja gar nicht. Jesus bringt das vollkommene Opfer, dann das Begräbnis. Also auch hier so die stille Nachfolge Jesu. Und das Begräbnis ist, dass Josef von Arimathäa zum Pilatus geht, gib mir den Leichnam. Das ist eine offizielle, amtliche, standesamtliche, juristische Bestätigung, Jesus ist wirklich gestorben. Der Pilatus überzeugt, ist er wirklich tot. Und dann gibt er das Siegel, ja, ihr könnt Jesus haben. Also wäre das nicht passiert, wüssten wir nicht amtlich, dass Jesus wirklich gestorben ist. Dann könnten manche sagen, und manche sagen, der ist nach Indien ausgewandert oder weiß ich sonst noch wo ausgewandert ist. Der ist amtlich gestorben. Er hat sich bei dem Soldaten, der ihn bewachen sollte, ist er wirklich gestorben. Und deshalb gibt er den Todesstoß doch. Und der Soldat bestätigt, ja, der ist richtig gestorben. Und Pilatus gibt offiziell das Zeichen, wundert sich natürlich, ist er wirklich schon tot, so schnell. Normalerweise geht es über Tage, so eine Kreuzigung. Aber jawohl, er ist richtig gestorben. Also er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So, das ist jeder inklusiv aufgenommen. Jesus, also, dass diese Begräbnis, und es muss ganz schnell gehen. Josef von Arimathäa kommt aus einem Dorf, hat aber in Jerusalem als frommer Jude, wollte dort beerdigt sein, hat sein Grab und sagt, der kann in mein Grab schnell rein. Später sehen wir weiter nachher, wie es geht. War aber nicht mehr nötig. Dann wurde das Grab besiegelt oder versiegelt, also wieder ein Zeichen, dass Jesus wirklich gestorben ist, nicht nur scheintot war, wie die Mohammedaner sagen, oder dass der Falsche gekreuzigt wurde, er war wirklich tot und dass Josef von Arimathäa den Richtigen runtergeholt hat. Einige wichtige Beweise der Auferstehung. Wir haben den Erfahrungsbeweis, dass Jesus auferstanden ist, den Schriftbeweis, Zeugnisbeweis, 500 Menschen haben gesehen, dass er auferstanden ist. Dann unsere Erfahrung, dass er durch unseren Glauben in uns lebt und auferstanden ist. Und dass Jesus nicht gestohlen ist, dass das Grab versiegelt war. Wer hätte Interesse gehabt am Leichenklau? Zuerst drei Gruppen kämen da in Frage. Die Römer, aber was haben die Römer, hätten die Römer davon, wenn Jesus geklaut worden wäre? Die wollten Ruhe in den Provinzen haben. Für die Juden wäre das Gerücht von der Auferstehung das Letzte, was sie gebraucht hätten, also, dass Jesus jetzt geklaut, verschwunden ist. Also, die wollten ja extra, haben sogar Geld gegeben, dass ja, er nicht geklaut werden könnte. Und dann die Jünger, dass die Jünger Jesus geklaut hätten, aber die waren viel zu feige dafür. Und wohin sollten sie? Sie waren ja auf Galiläa, sie waren fremd in Jerusalem. Also das sind Gedanken, die beim Leichenklau gar nicht in Frage kommt. Und Petrus sagt, wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Und du siehst, Petrus springt extra selbst ins Grab. Unverblümt. Johannes natürlich guckt von Ferne und guckt rein, und er war alles schön sauber getrennt. Jesus ist nicht wie ein Chaot auferstanden, sondern, ja, da waren die Leichentücher extra und die Schweißtücher extra. Also, er ist anständig, ordentlich aufgestanden und herausgekommen. Und die einzigen, die das wahrscheinlich miterlebt haben, das waren die Kriegsknechte. Alle anderen haben nicht miterlebt, dieses Erdbeben. Und zuletzt erschien er den 11 und offenbart sich ihnen. Dann die Himmelfahrt, der Missionsbefehl. Dann die Fragen, Testfragen. Was versucht Markus seinen Lesern zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist? Menschensohn, Gottessohn. Dann wie viele Gleichnisse sind im Markus Evangelium? Wie viele Wunder? 25, 30, 18, 19. Wie beschreibt Markus das Leben Jesu? Und dann die Strafwunder, die Jesus vollbrachte. Jesus hat ein Strafwunder vollbracht am Feigenbaum. ein Strafwunder, ganz besonders. Und es wurde keine Frucht gefunden und die waren so erstaunt. Und wer war wohl Markus? Und aus welchem Grund vertrieb Jesus die Händler aus dem Tempel? Es muss ein Grund gewesen sein. Der Tempel war für die Heiden bestimmt. Und weißt du, was da dort passierte? Die haben das durchgetragen, den Wechsel aufgestellt und so weiter, als wenn es nicht genug Wechselstuben geben könnte in der Stadt. Aber das wurde so Rummelplatz gemacht. Und Markus will genau betonen, dieser Vorplatz im Tempel ist ein heiliger Platz für die Heiden. Du siehst also schon Heidenmission angedacht. Für die Heiden, die sollen kommen. Das ist ihr Platz, aber nicht Wechselplatz, wo die Wechselstuben ist und wo Opfertiere verkauft werden und so weiter und wo alles durchgetragen wird. Das ist nicht der Platz. Also hier, wir sehen auch so schattenhaft an verschiedenen Plätzen schon Heidenmission angedacht. Nur nebenbei. Fragen noch dazu? Also, als nächstes Matthäus-Evangelium. Und wir werden in der Sommerszeit eine Pause machen, wenn die Urlaubszeit ist, dass wir dann eine Pause machen. Ich muss nämlich auch das Material vorbereiten und ihr müsst es auch noch nacharbeiten. Also, wenn sich irgendwo Stau entsteht, macht euch keine Sorgen. In der Urlaubszeit habt ihr noch was dabei. Könnt ihr eure Hausaufgaben mit in die Ferien nehmen, nach Mallorca oder irgendwo an der Beach. Und dann, wenn ihr so sitzt, dann könnt ihr nochmals durcharbeiten. Also, ich denke, es ist eine gute Zeit. Lass mich noch beten. Lieber Heiland, ich möchte jetzt auch all die Bibelschüler segnen, überall wo sie sind, in Deutsch, in Englisch und Spanisch und auch in Deutsch ganz besonders. Herr Jesus, all die, die sich eingetragen haben und die hier lernen wollen, dein Wort besser zu verstehen, zu verinnerlichen, nüchtern an dein Wort ranzugehen, nicht irgendwie versponnen und verschraubt und extrem und fanatisch und mittelalterlich. Nein, wir wollen ganz sachlich an dein Wort, als wenn es heute geschrieben worden wäre und jetzt passiert wäre, wenn du jetzt da wärst, Herr Jesus, so wie wir das auf unsere Zeit, auf unsere Situation, auf unser Leben übertragen können, Herr, dass wir dein Wort so verstehen, sehr praktisch und lebensnah. Segne dein Wort, wenn wir dein Wort studieren. Segne alle, die sich mit der Bibel beschäftigen in diesen Tagen. Amen.